Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Guido Hesselmann, neben mir steht Markus Rothkirch und wir werden in den nächsten 40 Minuten versuchen, die Frage zu beantworten, ob man sich vor unterschwelliger Beeinflussung fürchten muss. Die Idee zu dem Vortrag kam uns, nachdem wir einen Blick geworfen hatten in den Medienstaatsvertrag. Und zwar regelt ja der Medienstaatsvertrag die Rechte und Pflichten aller Medienanbieter in Deutschland. Und dort heißt es in Abschnitt 3 des Paragraphen 8, in der Werbung dürfen keine Techniken der unterschwelligen Beeinflussung eingesetzt werden. Das heißt, hier an dieser Stelle wird der unterschwelligen Beeinflussung einige Relevanz zugewiesen. Und wir sahen das als guten Anlass, mal etwas über die Forschung in diesem Bereich zu sprechen. Denn wir haben uns in den letzten Jahren in unserer eigenen Forschung intensiv mit unbewusster Verarbeitung und Wahrnehmung beschäftigt. Wir sollten jetzt mal zum Start kurz klären, was mit unterschwellig überhaupt gemeint sein kann. Ein Reiz unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist subliminal. Liegt er überhalb dieser gedachten Wahrnehmungsschwelle, ist er supraliminal. Diese gedachte Schwelle, die hier so angedeutet ist, scheint also zwei Zustände genau zu trennen. Schwache Reize werden nicht entdeckt und starke Reize werden entdeckt. Schwellen haben also beim ersten Blick etwas zu tun mit der Reizstärke. Und wir sollten erstmal vielleicht versuchen zu klären, was genau dieser Zusammenhang ist. Hier auf dieser Folie habe ich mal Reize verschiedener Helligkeit, man kann auch sagen verschiedenen Helligkeitskontrasts. Und in der Wahrnehmungspsychologie, genauer in der Psychophysik, wird die Absolutschwelle ganz klar und genau definiert. Das ist nämlich genau diejenige Reizstärke, bei der die Reize in 50% der Fälle entdeckt werden und in 50% der Fälle eben nicht entdeckt werden. Das ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, weil wir in der Umgangssprache meistens mit subliminal meinen, dass Reize eigentlich nie entdeckt werden. Das heißt, es gibt also eine Reizstärke, bei der Reizdetektion unmöglich ist und auch Reizidentifikation. Um diese beiden Reizstärken voneinander zu trennen, wäre es wahrscheinlich besser, im einen Fall von subliminal zu sprechen und in dem anderen Fall von unbewusster Verarbeitung zu sprechen. Der Begriff unbewusst öffnet in der Psychologie gleich einen ganzen Themenkomplex. Unter dem Begriff des Unbewussten sammeln sich viele weitere Begriffe, die mit ganz unterschiedlichen psychologischen Konzepten und Theoriefamilien assoziiert sind. Was wir in unserem Vortrag besprechen, hat vor allem mit schwachen und unterschwelligen Reizen zu tun und wir kommen aus dem Forschungsbereich der Wahrnehmungspsychologie. Es gibt aber weitere Begriffe wie zum Beispiel automatisches oder intuitives Verhalten, die auf ganz anderen Forschungsansätzen beruhen. Oft aber werden auch diese Forschungsansätze subsumiert unter dem Begriff des Unbewussten. So, viele denken vermutlich bei unterschwelliger Beeinflussung zunächst an die legendäre Studie aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und die wird jetzt auf den nächsten Folien erst einmal das Thema sein.
Genau, schauen wir uns doch mal kurz an, was da genau passiert ist. Und zwar hat der Marketingforscher James Vickery auf einer Pressekonferenz im Jahr 1957 behauptet, dass er in einem Film unbewusste Botschaften eingeblendet hat. Und zwar Botschaften wie Popcorn zu essen oder Aufforderung, Cola zu trinken. Und er hat behauptet, dass die Zuschauer dieses Filmes diese Botschaften nicht bewusst wahrnehmen konnten. Und weiterhin behauptete er auf dieser Pressekonferenz, dass er dann danach gemessen habe, nach diesem Film, wie sich der Verkauf von Popcorn und Cola verändert oder entwickelt hat. Und angeblich hat sich der Cola-Umsatz um 18% gesteigert und bei Popcorn ist der Verkauf sogar um astronomische 57% angestiegen. Das ist erstmal natürlich sehr beeindruckend. Man muss aber dazu sagen, dass das wie gesagt, auf einer Pressekonferenz hat er das mitgeteilt. Und die Forscherwelt hat lange darauf gewartet, dass das auch irgendwann mal als überprüfbare wissenschaftlicher Aufsatz veröffentlicht wird. Das ist aber lange Zeit nicht geschehen. Stattdessen hat Vickery einige Jahre später im Interview mit einer Zeitschrift zugegeben, dass er eigentlich da ein bisschen zu schnell an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass er eigentlich nur einen kleinen Datensatz zur Verfügung hatte, der eigentlich zu klein war, um wirklich aussagekräftig zu sein. Aber nichtsdestotrotz, zu dieser Zeit hatte sich bereits diese Geschichte, dass man durch unbewusste Einblendungen, zum Beispiel in Kinofilmen, das Verhalten von Menschen sehr stark steuern kann. Und es wurden in der Folge sind dann einige Bücher erschienen und auch bis heute gibt es immer mal wieder zum Beispiel Bücher und Dokumentarfilme, die davor warnen, dass man durch solche subliminalen Einblendungen, zum Beispiel in der Werbung, aber auch für politische Zwecke, Menschen in eine bestimmte Richtung leiten kann. So viel jetzt erstmal zu einem kurzen historischen Einblick. Also diese Studie gab es so als Studie nicht. Wir werden später nochmal dazu kommen, wie denn die Datenlage aus heutiger Sicht mit heutigen Studien aussieht. Jetzt zunächst wollen wir erstmal anschauen, wie man denn überhaupt quasi aus technischer Sicht Reize subliminal präsentieren kann.
Die Frage ist also, ist denn die Vickery-Studie technisch plausibel? Und hier ist die Antwort ein klares Ja. Denn das Verfahren, was hier offensichtlich oder angeblich verwendet wurde, ist die oder ähnelt der visuellen Maskierung. Das ist ein Verfahren, was häufig in der experimentellen Psychologie verwendet wird, um Reize unsichtbar werden zu lassen. Bei einer kurzen Projektion, wie etwa in der Vickery-Studie, ist es ja so, dass zum Beispiel ein Wort Popcorn kurz vorher und nachher flankiert wird. Also an derselben Stelle, kurz vorher und nachher, werden auch noch Reize dargeboten. Und diese Reize verringern die Sichtbarkeit des Wortes Popcorn. Und in der experimentellen und in der Wahrnehmungspsychologie bezeichnet man das eben als Maskierung. Im Labor haben wir natürlich die Möglichkeit, viele wichtige Parameter konstant zu halten, zum Beispiel die exakten Reizdauern bei der Darbietung, den Abstand zum Bildschirm oder auch die Helligkeit der Reize. Im Folgenden möchten wir einmal ganz kurz die visuelle Maskierung mit euch ausprobieren, obwohl wir natürlich viele wichtige Parameter hier nicht gut kontrollieren können. Die Aufgabe wird es sein, innerhalb dieser grauen Felder jetzt gleich eine Ziffernfolge zu entdecken und zu identifizieren. Das wird nicht so leicht sein, denn diese Ziffernfolge ist maskiert, so wie im Beispiel, das ich gerade erwähnt hatte, von diesem Kreuzmuster. Und ihr könnt auch noch mal schauen in ein paar Durchgängen, ob ihr das hinbekommt. Vielleicht ist es sichtbar, dass da etwas ist. Das heißt, ihr könnt eventuell etwas detektieren, aber nicht identifizieren. Ganz wichtig ist beim Verfahren der Maskierung, wenn ich jetzt die Masken wegnehme im nächsten Schritt, dann wird die Ziffernfolge ganz klar und deutlich erscheinen und das ist eben die Ziffernfolge 0815. Hier mal eine Übersicht von einigen weiteren Verfahren, die wir so im Labor verwenden können, um Reize unsichtbar werden zu lassen. Die Verfahren sind hier links einmal aufgetragen. Ganz oben steht eben die Maskierung, hier bezeichnet als Rückwärtsmaskierung. Und in den folgenden Spalten werden die Stärken und Schwächen dieser unterschiedlichen Methoden dargestellt. Rot heißt immer, diese Methode hat dort eine Schwäche und grün heißt, dort ist sie relativ stark. Zum Beispiel geht es darum, wie groß die Reize sind, die unterdrückt oder unsichtbar gemacht werden können. Und da sieht man eben, dass die verschiedenen Methoden hier variieren. Es gibt aber auch einen Parameter, das wäre die Predictability, das heißt, wie gut hat man denn die Unsichtbarkeit kontrolliert? Also wie gut kann man vorhersagen, wann die Unsichtbarkeit eintritt und wann sie wieder aufhört? Und das würde ich euch gerne mal auf der nächsten Folie zeigen. Das ist nämlich die Methode der bewegungsinduzierten Blindheit, die sich im Übrigen auch hier in der Tabelle findet. Das ist hier die dritte Spalte von unten. Diese Methode funktioniert eigentlich ziemlich gut. Man soll auf den Punkt in der Mitte fixieren, gewissermaßen auf diesen Tisch, der sich dort dreht, und vier Objekte scheinen so ein bisschen in der Luft zu schweben. Und diese Objekte werden jetzt, wenn man richtig gut fixiert, ab und zu verschwinden und wieder auftauchen. Und hier kann man bei dieser Motion-Induced Blindness ganz schön sehen, dass die erreichte Unsichtbarkeit nicht sehr gut kontrollierbar ist, denn die unsichtbaren Phasen beginnen und enden scheinbar zufällig. Ein weiteres Verfahren, was wir hier jetzt leider nicht in dem Video darstellen können, haben Markus und ich in den letzten Jahren häufig verwendet. Das ist die interokulare Suppression. Das ist ein recht etabliertes Verfahren, bei dem dem rechten und linken Auge zwei unterschiedliche Bilder gezeigt werden. Das kann man erreichen mit unterschiedlichen Methoden, zum Beispiel mit einer Rot-Grün-Brille, mit einem Spiegelstereoskop oder auch mit solchen Polarisationsfiltern. Wenn man jetzt ein dynamisches Reizmuster auf das eine Auge gibt und auf das andere Auge ein statisches Bild, wie zum Beispiel hier dieses Haus, dann bleibt das statische Bild für den Betrachter fast durchgehend unsichtbar, obwohl es ja von einem Auge ganz klar wahrgenommen wird oder aufgenommen wird. Diese unterschiedlichen Methoden haben, wie bereits erwähnt, verschiedene Stärken und Schwächen. Und es gibt einen neuen Forschungsbereich, kann man sagen, bei dem versucht wird, die unterschiedlichen Suppressionsmethoden in einer funktionellen Hierarchie einzuordnen. Also in Abhängigkeit von der Verarbeitungstiefe, die für unsichtbare Reize noch möglich ist. Hier sieht man zum Beispiel, dass bei der visuellen Maskierung, also hier dieses Backward Masking, noch eine gewisse Reizverarbeitung möglich sein soll. Bis hierhin haben wir jetzt gezeigt, dass es unterschiedliche Techniken gibt, um Reize gewissermaßen verschwinden zu lassen. Aber eine wichtige Frage dabei ist, woher weiß man denn eigentlich genau, dass ein Reiz tatsächlich unsichtbar ist? Das ist eine sehr zentrale Frage in dieser ganzen Forschung, und darum geht es jetzt im nächsten Teil.
Genau, man könnte erstmal vielleicht annehmen, dass das vielleicht eine triviale Frage ist, aber wir werden jetzt gleich sehen, dass das gar nicht so trivial ist. Welche Vorstellung gibt es vielleicht darüber, oder welche Vorstellung kann man darüber haben, zu wissen, wann ein Reiz für eine Person subliminal ist oder wann die Person diesen Reiz vielleicht wahrnehmen kann? Zunächst könnte man vielleicht der Annahme sein, und einige von euch denken vielleicht auch, dass dies der Fall ist, dass es eine bestimmte feste Schwelle gibt, und wenn sich Reize unterhalb dieser Schwelle befinden, zum Beispiel hinsichtlich der Präsentationsdauer oder des Kontrastes, dann sind diese Reize immer subliminal, und wenn sie sich darüber befinden, dann sind sie immer supraliminal, also bewusst wahrnehmbar. Und sowas liest man vielleicht öfters, wie zum Beispiel hier in so einem Artikel, wo steht, die Einblendungen dauern kürzer als 30 Millisekunden, zu schnell, um vom Gehirn bewusst registriert werden zu können. Hier wird also der Eindruck vermittelt, 30 Millisekunden ist so eine feste Schwelle, und immer wenn es sich unter 30 Millisekunden, der Reiz kürzer als 30 Millisekunden präsentiert wird, dann ist er einfach für alle Menschen unbewusst, und wenn er sich darüber befindet, dann ist er bewusst. Aber ist das wirklich so? Schauen wir uns das mal an anhand einer Studie. Hier war, wie man hier sehen kann, hier sieht man den Ablauf von einem Durchgang in diesem Experiment. Es gibt einen Zielreiz, das ist hier so ein Gesicht. Das kann ein ängstliches Gesicht sein oder ein fröhliches Gesicht. Und schnell danach kommt dann eine Maske, und diese Maske ist immer ein neutrales Gesicht. Und dieser Zielreiz, also dieses ängstliche oder fröhliche Gesicht, wird unterschiedlich kurz gezeigt, also entweder sehr kurz, nur 17 Millisekunden, oder dann in verschiedenen Präsentationsdauern. Und danach werden die Probanden immer gefragt, ob es jetzt ein ängstliches Gesicht gezeigt wurde, und sie sollen dann auch noch die Sicherheit ihrer Antwort angeben. Und wenn man sich jetzt mal die Leistung, also die Erkennungsleistung der Person in diesem Experiment anschaut, in Abhängigkeit von der Präsentationsdauer des Zielreizes, dann fällt auf, dass es da große Unterschiede zwischen Personen gibt. Hier sehen wir mal so beispielhaft zwei Personen dargestellt. Was man hier immer sieht, ist zum einen hier die Trefferrate auf der Y-Achse und die Falsch-Positivrate auf der X-Achse. Wichtig ist nur, dass diese rote gestrichelte Linie quasi das Zufallsniveau ist. Das heißt also, wenn sich die Kurve so etwa auf dieser roten gestrichelten Linie befindet, dann kann man davon ausgehen, dass die Personen, dass die, oder dass diese Person den Zielreiz nicht bewusst wahrnehmen konnte. Und wir sehen jetzt hier auf der linken Seite bei dieser Person, jetzt sehen wir hier die Präsentationsdauern von 17 Millisekunden, 33 Millisekunden und 83 Millisekunden. Und wir sehen auf jeden Fall erstmal bei 83 Millisekunden liegt die Person klar im sichtbaren Bereich. Also diesen, wenn der Reiz 83 Millisekunden lang präsentiert wurde, dann konnte diese Person diesen Reiz klar erkennen. Aber wir sehen, dass bei 17 und auch bei 33 Millisekunden diese Person eher auf dem Zufallsniveau liegt. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Person auf der linken Seite anschauen, auf der rechten Seite anschauen, dann sehen wir, dass das schon ein anderes Bild ist. Bei 83 liegt sie auch über Zufallsniveau, aber auf jeden Fall auch bei 33 Millisekunden und eventuell sogar auch bei 17 Millisekunden. Das heißt also, wir können nicht davon ausgehen, dass 33 Millisekunden eine Präsentationsdauer von 33 Millisekunden bedeutet, dass alle Personen das nicht sehen. Weil halt bestimmte Personen, bei bestimmten Personen ist es subliminal und bei anderen Personen ist es dann schon supraliminal. Das heißt also, es gibt keine universelle Wahrnehmungsschwelle. Und wir sehen jetzt noch etwas weiteres, was auch noch wichtig ist. Wir sehen ja hier immer, in jedem Durchgang mussten die Personen zwei Angaben machen. Sie mussten zum einen sagen, war es ein ängstliches Gesicht oder nicht. Und danach mussten sie noch ihre Sicherheit der Antwort angeben. Das erste kann man als ein objektives Maß bezeichnen. Hier geht es nämlich um die Erkennungsrate und man kann quasi objektiv auswerten, wie oft die Person das ängstliche Gesicht gesehen hat und wie oft nicht. Und das zweite Maß ist sozusagen ein subjektives Maß, wo die Person selbst irgendwie angibt, wie sicher sie glaubt, das Gesicht jetzt gesehen zu haben oder nicht gesehen zu haben. Und wenn man jetzt diese beiden Maße, also das objektive und das subjektive Maß einmal vergleicht, dann sieht man hier in dieser Studie Folgendes. Also hier haben wir immer mit S1 bis S5 die verschiedenen Personen. Und wir haben jetzt hier einmal eine Darbietungsdauer von 17 Millisekunden von dem Zielreiz und hier eine Darbietungsdauer von 25 Millisekunden. Und in Blau ist immer dieses objektive Maß dargestellt und in Rot das subjektive Maß. Und hier ist auch wieder die rote Linie, ist quasi das Zufallsniveau. Das heißt also, je kleiner dieser Balken jetzt ist und je näher quasi an der roten Linie, desto eher würde dieses Maß dafür sprechen, dass der Zielreiz nicht bewusst wahrgenommen werden konnte. Und wir sehen hier, gerade bei da, wo immer jetzt diese Pfeile nach unten zeigen, dass es durchaus auch eine Diskrepanz, also eine Abweichung zwischen dem subjektiven und dem objektiven Maß geben kann. Das heißt also, wenn wir uns vielleicht nur das subjektive Maß anschauen würden, dann könnten wir zum Beispiel davon ausgehen, dass eine Person den Zielreiz nicht gesehen hat. Das objektive Maß würde aber demgegenüber anzeigen, dass der Reiz durchaus auch in das Bewusstsein zumindest teilweise gelangt ist. Das heißt also, es spielt auch eine Rolle, wie man eigentlich das Bewusstsein erhebt und wie man danach fragt. Das heißt also, objektive Maße und subjektive Maße können sich unterscheiden, wie wir hier gesehen haben. Und wir haben mal für eine Reihe von Studien mal uns angeschaut, was denn überhaupt für Maße in der Forschung verwendet werden. Und da haben wir gesehen, wie man jetzt hier auch an diesem Diagramm, wie man das hier an diesem Diagramm auch sehen kann, dass es durchaus eine große Varianz gibt. Das Problem ist dann natürlich, also zum einen, dass es keinen sogenannten Goldstandard gibt, also dass Forscher, die eine Studie zur unbewussten Wahrnehmung durchführen, sich auf ein Maß geeinigt haben und gesagt haben, das sollte man immer in einer Studie verwenden. Und dadurch ist natürlich auch das Problem, dass die Vergleichbarkeit zwischen Studien erschwert ist. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, so wie wir das jetzt gerade gesehen haben, dass man zum Beispiel das Maß immer direkt in jedem Durchgang erhebt. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, das wäre das hier, diese Befragung nach dem Experiment, dass man das Experiment einfach durchführt und hinterher die Person fragt, ob ihnen vielleicht der Reiz irgendwie aufgefallen ist oder nicht. Und die verschiedenen Arten der Erhebung des Bewusstseins unterscheiden sich natürlich auch und haben entsprechend auch bestimmte Stärken und bestimmte Schwächen. Das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, dass es da irgendwie eine große Varianz gibt zwischen den Studien. Das werden wir nachher auch nochmal sehen, wenn wir uns dann die Ergebnisse von wenn wir uns die Studienlage anschauen und die Ergebnisse anschauen über Studien, sollte immer auch im Hinterkopf behalten werden, dass sich die Studien entsprechend dieses Maßes auch unterscheiden. Das war jetzt sozusagen so ein bisschen der technische Teil, also dass wir jetzt gesehen haben, wie maskiert man Reize oder wie unterdrückt man Reize von der bewussten Wahrnehmung und wie kann man messen, ob die Reize ins Bewusstsein gelangt sind oder nicht. Dann würden wir jetzt mal uns tatsächlich Daten anschauen und anschauen, was denn die Studienlage so hergibt, was die Studien, was aktuelle Studien dazu sagen, inwiefern unbewusste Wahrnehmung unser Verhalten beeinflussen kann oder im Gehirn verarbeitet wird.
Genau, mit dieser zweiten Frage beginnen wir jetzt mal. Und zwar ist die Frage, was für Spuren maskierte bzw. unsichtbare Reize im Gehirn hinterlassen. In dieser Studie hier wurden Worte maskiert, also ähnlich wie wir das schon gesehen haben. Und auf der linken Seite sehen wir jetzt einmal die Gehirnaktivierung für sichtbare Wörter. Wichtig ist, dass hier das Verfahren der funktionellen Magnetresonanztomographie verwendet wurde. Das ist ja letztendlich ein indirektes Maß für Hirnaktivierung. Es wird gewissermaßen der Sauerstofftransport in eine neuronal aktivierte Region erfasst. Und darauf wird eben zurückgeschlossen auf die Aktivierung dieser Region, also aus diesem Signal. Und links sehen wir also, dass verschiedene Hirnareale aktivieren bei sichtbaren Wörtern. Und auf der rechten Seite sehen wir einmal die Aktivierung für maskierte, also nicht sichtbare Wörter. Und wir sehen, dass diese Aktivierung ganz stark lokal begrenzt ist und sich hier so vor allen Dingen im sogenannten inferioren Temporalkortex findet. Denn hier gibt es einen Bereich im Gehirn, der spezialisiert ist auf die Verarbeitung von Wortreizen. Das sehen wir also zum einen, größere Ausbreitung des Signals für sichtbare Wörter, lokale Begrenztheit für maskierte Wörter. Jetzt schauen wir aber nochmal in diese Region tiefer hinein, also in diesen fusiformen Gyrus, wie dieser Bereich hier heißt. Und wir können vergleichen, die grüne Kurve, das ist einmal die Aktivierung auf die sichtbaren Wörter und die rote Kurve, das ist die weitaus geringere Aktivierung, lokale Aktivierung hier auf die maskierten, unsichtbaren Worte. Und ganz klar ist hier, da ist noch etwas vorhanden, das ist aber nicht sehr viel weniger als nichts quasi. Und jetzt könnte man aber sagen, okay, diese geringe Aktivierung ist zwar vorhanden, aber es geht ja eigentlich auch darum, wie viel Informationsgehalt in dieser geringen Aktivierung noch enthalten ist. Und der Informationsgehalt lässt sich in gewisser Weise auch mit der FMET-Methode messen, indem man sich nämlich die Muster von Aktivierung im Gehirn anschaut. Und das hat man hier in dieser Studie gemacht. Hier wurden Bilder von Objekten und Gesichtern maskiert, also unsichtbar gemacht. Und aus den FMET-Aktivitätsmustern versuchte man nun vorherzusagen, welches Bild denn die Versuchsperson im Scanner gesehen hat. Da es zwei Kategorien gab, nämlich einmal Objekte, so Werkzeugobjekte und Gesichter, liegt die Trefferquote bei dieser Kategorisierung bei 50%. Das heißt, die Zufallstrefferquote liegt bei 50%. Und jetzt schauen wir uns mal diese Dekodierung dieser Aktivitätsmuster an. Die gestrichelte Linie zeigt dieses Zufallsniveau, 50%, und wir sehen im sichtbaren Bereich, das sind hier die weißen Kreise, liegt diese, sozusagen der Informationsgehalt, die Dekodierfähigkeit weitaus über 50%, hier bei ca. 70-75%. Und wenn jetzt die Reize maskiert werden und unsichtbar sind, dann liegt diese Rate der Dekodierbarkeit ca. bei 55%. Manchmal aber auch genau auf dem Zufallsniveau von 50%. Also wieder kann man sagen, da ist noch Information enthalten, sehr viel weniger als im Sichtbaren, aber auf jeden Fall etwas mehr als nichts. Und in der letzten Studie hier kommt man der eigentlichen Hirnaktivität noch etwas näher. Und zwar saßen hier ein paar Elektroden direkt auf der Hirnoberfläche. Dieses Verfahren ist möglich bei Patienten vor einer Gehirnoperation und wiederum wurden Bilder von Gesichtern dargeboten und maskiert. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Daten. Das sind sogenannte Spektrogramme, also die Stärke oszillatorischer Höhenaktivität über die Zeit. Und die Zeitfenster hier sind etwa eine Sekunde lang. Man sieht für den Fall, dass die Gesichter erkannt wurden, einen starken Anstieg von oszillatorischer Aktivität in den Frequenzen circa um 30 bis 70 Hertz. Das ist der sogenannte Gamma-Bereich. Wenn man jetzt das vergleicht mit der Hirnaktivierung für den Fall, dass die Gesichter nicht erkannt wurden, dann sieht man hier, dass höchstens noch Spuren dieser Gamma-Aktivierung vorhanden sind. Es ist also wiederum nicht nichts, aber sehr wenig Aktivierung vorhanden. Das kann man vor allen Dingen aus dem Vergleich ziehen mit der Versuchsbedingung, wo gar keine Gesichter dargeboten wurden. Das ist hier das Spektrogramm ganz unten. Maske alleine heißt, da wurden also nur die Masken dargeboten, der Maskierung aber nicht die Gesichter selber. Und da sieht man in diesem Vergleich hier zwischen nicht erkannte Gesichter und Maske alleine eben, dass da noch Spuren dieser Gamma-Aktivierung vorhanden sind. Das ist also genau das Fazit aus diesen drei gezeigten Studien. Maskierte bzw. unsichtbare Reize sind mit einer sehr schwachen Hirnaktivität assoziiert. Die kann man messen mit eben sehr geschickten Methoden wie dem FMRT oder EEG oder mit diesem Elektrokortikogramm hier auf der letzten Folie. Die Frage ist nun, ob diese Aktivität, die schwach ist, aber auf jeden Fall messbar ist, ob die sich in irgendeiner Form im Verhalten widerspiegelt und somit auch im Verhalten messen lässt. Und eine klassische Methode, um diese Frage zu beantworten, ist das sogenannte Priming- oder Bahnungsparadigma. Das Paradigma ist sehr, sehr einfach. Die Versuchsperson sieht auf dem Bildschirm einen Testreiz, zum Beispiel hier diesen Apfel oder diese Banane. Und auf diesen Testreiz muss reagiert werden. Zum Beispiel soll der Testreiz benannt werden oder kategorisiert werden. Diese Reaktion wird dann beeinflusst von der Anwesenheit des sogenannten Prime-Reizes oder des Primes einfach nur. In diesem Fall hier würde das Wort Apfel die Reaktion auf den Apfel beschleunigen und auf die Banane verlangsamen. Warum sollte das so sein? Um diesen Effekt zu erklären, geht man davon aus, dass der Prime eine Art Voraktivierung erzeugt in einem semantischen Netzwerk. Und diese Voraktivierung beeinflusst dann eben die Reaktion auf den Testreiz. Nun ist die Frage also, ob dieses Priming auch funktioniert, wenn der Prime-Reiz, der also zunächst gezeigte Reiz, maskiert ist, also unsichtbar gemacht wird. Und es gilt als einigermaßen etabliert, dass es auch unbewusstes semantisches Priming gibt. Wie genau nochmal wird das gemacht? Also hier sehen wir wiederum einen Prime und dann einen Zielreiz. Chair ist der Prime, Target, der Table ist das Target, der Zielreiz. Und wie man hier gut sehen kann, ist der Prime maskiert, also eine Maske vorher und nachher dargeboten, ist also unsichtbar im besten Falle. Und in dieser Aufgabe sollte die Versuchsperson einfach nur angeben, ob es sich bei dem Zielreiz um ein korrektes Wort handelt oder nicht. Eine sogenannte lexikalische Entscheidungsaufgabe. Die Daten zeigen nun hier auf der rechten Seite einen Einfluss der maskierten Primes. Und zwar wurde durch semantisch assoziierte Primes die Reaktionszeit kürzer. Das sind hier die schwarzen Balken. Und für semantisch nicht assoziierte Primes war die Reaktionszeit vergleichsweise länger. Sehr wichtig ist aber bei diesen Priming-Effekten, sehr wichtig sind zwei Dinge. Erstens, die Effekte sind vergleichsweise gering. Hier etwa im Bereich von 10, 20, 30 Millisekunden. Und das ist gering in Relation zur Lage der Reaktionszeiten, die etwa bei 700 Millisekunden liegen. Und auch im Vergleich zur Variabilität der Reaktionszeiten ist dieser Effekt gering. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese Effekte, die unbewussten Priming-Effekte, sehr kurzlebig sind. Denn wenn man das Zeitintervall zwischen dem Prime und dem Zielreiz verlängert auf etwa ein paar hundert Millisekunden, dann verschwinden diese Reize wieder. Also kann man ganz klar sagen, diese Effekte sind da, sie sind messbar, sie sind aber ziemlich klein und sie sind kurzlebig. Und jetzt schauen wir nochmal auf das Phänomen des Primings und wie wir das bisher besprochen haben. Bis hierhin haben wir Priming aus der Sicht der Wahrnehmungs- und vielleicht auch der Kognitionspsychologie betrachtet. Der Fokus liegt hier darauf, dass es kein sensorisches Bewusstsein für den unterschwelligen Reiz gibt. Es gibt aber auch viele weitere Bereiche in der Psychologie, die sich ebenfalls mit Priming-Phänomenen beschäftigen. Das sind aber dann ganz andere Formen des Primings. So liegt der Fokus in der Sozialpsychologie woanders, und zwar geht es hier darum, dass die Versuchsperson kein Bewusstsein erlangt zwischen dem Zusammenhang zwischen einem Reiz und der Verhaltensbeeinflussung. Anders gesagt geht es hier darum, dass die Versuchsperson zwar alle Stimuli, alle Reize sieht und wahrnimmt, aber keinen Zusammenhang herstellt zwischen dem Reiz und ihrem eigenen Verhalten. Man könnte auch sagen, die Versuchsperson sieht zwar alles und hört zwar alles und so weiter, sie durchschaut aber nicht das Prinzip der Beeinflussung. Die einflussreichste sozialpsychologische Priming-Studie stammt aus dem Jahr 1996 und die möchte ich noch ganz kurz vorstellen. Hier wurden Versuchspersonen eingeladen für ein Experiment und sie sollten aus jeweils 5 Wortkarten einen Satz bilden aus 4 Worten. Was die Versuchsperson nicht wusste, war, dass jeweils ein Wort immer aus einer bestimmten Bedingung kam. Zum Beispiel gab es hier die Bedingung hohes Alter. Das heißt, diese Worte konnten heißen einsam oder grau oder vergesslich oder eben Bingo oder Florida, denn die Studie wurde in den USA durchgeführt. Und die Idee war nun, dass diese Prime-Worte die Versuchsperson in irgendeiner Form beeinflussen, ohne dass sie es mitbekommt. Wie sah diese Beeinflussung aus? Man verabschiedete nach dem Experiment die Versuchspersonen und sie liefen über den Flur zum Fahrstuhl und in dieser Zeit stoppte ein zweiter Versuchsleiter die Geschwindigkeit der Versuchsperson beim Verlassen des Labors. Und die Ursprungsstudie zeigte jetzt, dass die Probanden schneller oder langsamer liefen, vielmehr, sie liefen langsamer, wenn sie mit altersbezogenen Worten geprimed wurden. Diese Studie war sehr, sehr einflussreich. Es gab eine sehr große Vielzahl von weiteren Studien aus diesem Bereich, das man auch als konzeptuelles Priming bezeichnen kann. Nichtsdestotrotz ist diese Ursprungsstudie problematisch, weil sie später mit veränderter Methodik, unter anderem mit dem Einsatz einer Lichtschranke, nicht repliziert werden konnte. Das verdeutlicht auch aus unserer Sicht die Bedeutsamkeit von solchen Replikationsstudien, wo man auch unter Umständen mit besserer Methodik einmal diese grundlegenden Phänomene nochmal betrachtet. Bis hierhin haben wir uns also jetzt unterschiedliche Priming-Paradigmen angeschaut. Im letzten Teil wenden wir uns noch einmal einem anderen Paradigma zu, nämlich der Konditionierung.
Genau. Konditionierung haben sicherlich viele Leute schon mal von gehört, deswegen will ich es hier noch nur ganz kurz einmal skizzieren, was das bedeutet. Es gibt verschiedene Arten von Konditionierung. Die Idee dahinter ist immer, dass ein zunächst neutraler Reiz, der wird auch als der konditionierte Reiz oder CS bezeichnet, über mehrere Wiederholungen hinweg mit einem affektiven Reiz gepaart wird. Das ist dann der unkonditionierte Reiz. Also das kann ganz viele verschiedene Formen annehmen. Also der neutrale Reiz, das können zum Beispiel Gesichter sein, irgendwelche neutralen Zeichen oder neutrale Wörter. Und in einem Experiment über mehrere Wiederholungen hinweg wird dann dieser neutrale Reiz zusammen präsentiert, zum Beispiel mit einem emotionalen Gesicht, mit monetären Anreizen, also mit einem Geldgewinn zum Beispiel gepaart oder mit affektiven Wörtern zusammengezeigt. Das ist ja auch ein Phänomen, was zum Beispiel ja auch sicherlich in der Werbung angewendet wird, dass man ein Produkt, was zunächst vielleicht neu ist und für diejenige Person, die sich das anschaut, erstmal neutral ist, dann mit bestimmten Bildern assoziiert wird, sodass dieses Produkt dann auch eine bestimmte Bedeutung bekommt. Und was man dann am Ende machen kann, ist, man kann sich anschauen, was hat denn die Konditionierung dann bewirkt. Da kann man sich verschiedene Maße anschauen. Zum Beispiel kann man Probanden dann hinterher den neutralen Reiz, den ursprünglich neutralen Reiz einschätzen lassen, was sie da vielleicht für Präferenzen oder Einstellungen entwickelt haben. Diese Form der Konditionierung wird auch als evaluative Konditionierung bezeichnet. Darüber hinaus kann man sich auch physiologische Signale anschauen, also ob der ursprünglich neutrale Reiz durch die Konditionierung vielleicht Veränderungen in der Pupillengröße, ob sich das auf die Pupillengröße auswirkt, ob es vielleicht sich auf die Pulsrate auswirkt oder auf die Hautleitfähigkeit. Und man kann sich natürlich auch anschauen, inwiefern die Konditionierung dann zu einer Veränderung im beobachtbaren Verhalten, also zum Beispiel zu in Reaktionszeiten geführt hat. Es gibt verschiedene Forschungen, verschiedene Modelle darüber, bei der Frage, ob jetzt die Konditionierung auch funktioniert im unbewussten, also subliminalen Bereich. Dabei wird meistens dann der unkonditionierte Reiz subliminal dargeboten. Und die Frage ist, funktioniert es dann trotzdem noch, dass der neutrale Reiz dann auch eine gewisse Affektivität oder Emotionalität bekommt? Also dass der dann als positiv oder negativer durch diese Paarung dann wahrgenommen wird. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Modelle und es gibt, wenn man sich das anschaut, in der Forschung immer so eine, kann man so als eine Art Pendelbewegung vielleicht beschreiben, dass mal das eine Modell vorherrschender ist und dann wieder das andere Modell. Schauen wir uns doch mal ein paar Studien dazu an, um ein bisschen einschätzen zu können, wie denn die Datenlage dort aussieht. Fangen wir mal an mit der evaluativen Konditionierung. So ein ganz klassisches Beispiel ist hier zu sehen. Hier ist wieder so ein Durchgang. Das ist jetzt während der Lernphase, also während der Konditionierungsphase. Es wird ein neutrales Wort zunächst gezeigt, klar sichtbar, also für 2,5 Sekunden. Und kurz danach wird dann ein positives oder ein negatives Wort gezeigt. In dieser Studie 28 Millisekunden lang. Das heißt also, es wird davon ausgegangen, dass dieses Wort dann subliminal ist. Wir haben ja schon vorhin gehört, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass das jetzt immer subliminal ist. Aber zumindest in dieser Studie wurde davon ausgegangen, dass diese Präsentationsdauer dazu führt, dass das Wort jetzt immer subliminal ist. Und danach gibt es dann eine Maskierung. Diese Lernphase wird ganz oft wiederholt, sodass dieses neutrale Wort immer wieder mit einem bestimmten positiven oder negativen Wort assoziiert ist. Danach schließt sich dann eine Testphase an und dort werden dann die neutralen Wörter wieder gezeigt und die Probanden werden gebeten, dieses neutrale Wort einzuschätzen, wie positiv oder wie negativ das auf die Person wirkt, ganz subjektiv. Und hier in dem Fall ist es zum Beispiel ein Rating auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Und was wurde hier gefunden? Wir sehen jetzt zum einen, dass wenn zum Beispiel es gibt zwei Wortlisten mit neutralen Wörtern und wenn jetzt zum Beispiel die Wörter auf der Liste 1 mit positiven Worten assoziiert sind, das wäre jetzt hier, dann sehen wir hier, wie dieses Rating ausfällt und wir sehen, wenn dieselben Wörter mit negativen Begriffen assoziiert sind, dann fällt dieses Rating ab. Und genau dasselbe sehen wir auch auf Liste 2, wenn die neutralen Wörter der Liste 2 mit positiven Wörtern assoziiert sind, dann fällt das Rating höher aus, als wenn sie mit negativen Wörtern assoziiert sind. Man muss aber auch gleich dazu sehen, dass diese Veränderung relativ klein ist. Also wir sehen hier, wir haben ein Rating von minus 10 bis plus 10 und die Veränderung bewegt sich so in einem Rahmen von etwa 0,4 Punkte auf dieser Skala. Die Autoren von dieser Studie, die haben auch dann nochmal mehrere Studien mit einem sehr ähnlichen Versuchsdesign durchgeführt und haben sich dann über diese Studien mal angeschaut, wie groß denn der Effekt ist. Und das kann man hier sehen. Diese gestrichelte Linie wäre sozusagen wieder sozusagen ein Null-Effekt. Und ein Effekt würde sich dann ergeben, wenn je weiter es sozusagen in den positiven Bereich geht, also unterhalb dieser gestrichelten Linie. Und wir sehen hier, es gibt ja eine Streuung über diese Studien hinweg. der ein bisschen in den positiven Bereich verschoben ist. Das heißt also, die Autoren haben hier geschlussfolgert, es gibt diesen Effekt, aber man kann hier nochmal gut sehen, wie klein dieser Effekt eigentlich ist. Das ist quasi so eine Art Meta-Analyse und man kann das natürlich noch so ein bisschen größer aufziehen. Hier haben die Autoren ja nur ihre eigenen Studien genommen. Es gibt natürlich auch Meta-Analysen, die ganz, ganz viele Studien nehmen und sich dann anschauen, wie denn die Effekte über diese Studien hinweg aussehen. Hier gibt es zum Beispiel solch eine Meta-Analyse, die haben sich ganz viele verschiedene Einflussfaktoren angeschaut, die uns jetzt nicht weiter interessieren, sondern wir wollen uns nur mal eins davon anschauen, nämlich natürlich der Frage, was passiert jetzt, wenn dieser unkonditionierte Reiz, also der affektive Reiz, supra- oder subliminal ist. Hier sehen wir jetzt so zwei Balken aufgetragen. Diese Linie hier ist quasi, wäre jetzt wieder ein Null-Effekt. Das heißt also, wenn sich der Balken, je kleiner der Balken ist, desto eher kann man davon ausgehen, dass es keinen Effekt hat. Und hier können wir zwei Dinge sehen. Für das Supraliminale sehen wir jetzt hier diesen Balken und bei dem Subliminalen sehen wir, dass der Balken auf jeden Fall kleiner ist im Vergleich zum Supraliminalen. Wir sehen aber auch, dass wenn diese Reize subliminal sind, dass es einen größeren Unsicherheitsbereich gibt. Und das kann auf jeden Fall auch darauf zurückgeführt werden, was wir schon im Laufe jetzt des Vortrages diskutiert haben, dass die Studien sich auch hinsichtlich vieler Aspekte unterscheiden. Also zum Beispiel der Maskierungstechnik oder der Art und Weise, wie überhaupt dann überprüft wird, dass die Reize subliminal waren. Und wir können uns jetzt halt nicht nur anschauen, wie das sich jetzt auf subjektive Ratings auswirkt, sondern auch jetzt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, auch dass Konditionierung auch auf jeden Fall Einflüsse hat auf physiologische Signale. Und hier sehen wir auch nochmal, das ist auch nochmal so eine Meta-Analyse. Da sieht man dann, hier wurde das unterteilt in drei verschiedene Arten, nämlich einmal Muskelaktivität im Gesicht, dann einmal kardiovaskuläre Aktivität, also Herzsignale und dann elektrodermale Aktivität. Und hier sehen wir, wurden verschiedene Studien zusammengefasst, einmal zum Bereich Konditionierung, was wir jetzt gerade besprochen haben, und einmal zum Bereich Priming, was wir ja davor besprochen haben. Und das sind jetzt immer die Zahlenwerte hier, sind immer sozusagen die Anzahl von Studien, die entweder einen Effekt zeigen in dem Sinne, dass die Aktivität nach oben geht, das wäre dann quasi so ein Dreieck, was nach oben zeigt, oder Aktivität, die verringert wird, das wäre dann ein Pfeil, der nach unten zeigt, oder aber in den Studien, in denen sich kein Effekt zeigt, also dass etwa gleich bleibt. Das wären immer diejenigen mit den Kreisen. Und wir sehen, dass es hier eine große Streuung oder Heterogenität zwischen den Studien gibt. Also es gibt in allen Bereichen immer eine gewisse Anzahl von Studien, wo dann die Konditionierung oder das Priming zu einer Erhöhung des physiologischen Signals führt. Dann aber auch wieder Studien, wo es verringert wird oder auch viele Studien, in denen sich gar kein Unterschied zeigt. Das heißt also, man sollte sich nicht immer nur einzelne Studien anschauen, sondern solche Meta-Analysen sind auch immer ein gutes Mittel, um überhaupt zu schauen, wie sieht das überhaupt aus über mehrere Studien hinweg, wie ist die Studienlage dort. Und solche Meta-Analysen haben auch den Vorteil, dass sie eventuell auch bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel so selektives Publizieren, dass man das damit etwas sichtbarer machen kann. Also wenn zum Beispiel Studien, die keinen Effekt zeigen, in der Schublade verschwinden und Studien, die einen Effekt zeigen, dann bevorzugt publiziert werden. Da gibt es verschiedene Techniken, dass man vielleicht schauen kann, ob sich solch ein selektiver Publikationseffekt vielleicht anzeigt. Damit sind wir auch am Ende von unserem Vortrag. Um nochmal zusammenfassend zu sagen, was haben wir jetzt besprochen? Auf jeden Fall ist es so, dass unterschwellige Reize im Gehirn verarbeitet werden. Wir haben gesehen, dass der Einfluss von unterschwelligen Reizen auf das Verhalten sehr schwach ist und sehr kurzlebig ist. Es gibt sie zwar, aber wie gesagt, es ist sehr schwach und es ist sehr kurzlebig. Wir haben jetzt gerade im Bereich von diesen Meta-Analysen gesehen oder auch von Replikationsstudien, dass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, weil es verschiedene Arten von Maskierungstechniken gibt und verschiedene Messmethoden und die können halt auch dann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und bezogen auf unseren Titel, ob man sich jetzt nun davor fürchten muss, können wir festhalten, dass wenn man sich fürchten muss, dann muss man sich eher vor der überschwelligen Werbung fürchten als vor der unterschwelligen Werbung. Dann sind wir sozusagen fertig. Wir hoffen, es war irgendwie interessant und dann verabschieden wir uns hiermit.
Ja, vielen Dank. Bei Fragen gerne uns schreiben oder wir sehen uns dann in der Q&A-Session. Bis dann. Genau. Ciao.
Tschüss.